Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's, Dr. Miriam Fritsch-Kümpel und ich, Jasmin Pur. Zusammen sprechen wir über gesundes Führen und gesunde Selbstführung. Immer mit einem konkreten Fallbeispiel aus deiner Coaching-Praxis. Dabei geht's um die psychologischen Aspekte und Tools und Techniken, die helfen, in bestimmten Situationen cool zu bleiben und sein Team cool zu führen. Du bist die Expertin, Miri, und ich darf euch durch diese Folge führen.
Wer führen will, muss hören. Der Healthy Leadership Podcast mit Jasmin Pur und Dr. Miriam Fritsch-Köppel.
Ich freue mich, dass wir uns wieder gegenüber sitzen, Miri.
Ja, ich freue mich auch, Jasmin.
Wir reden heute etwas konkreter über ein bestimmtes Thema. Und bei mir ist eine Sache hängen geblieben vom letzten Mal. Da haben wir gesprochen über, wie war es denn früher, wie ist es heute, was hat sich verändert in der Arbeitswelt. Heute scheint ja viel mehr Bewusstsein dafür da zu sein, dass wir mehr auf uns achten müssen. Gleichzeitig hat aber das Ganze drumherum und die Belastung zugenommen und die Herausforderungen. War denn früher der Stress ein anderer? Weil viele sagen ja aus der älteren Generation, was habt ihr euch so? Ihr seid ja heute Weicheier, wir hatten früher den gleichen Stress. Das ist aber gar nicht so.
Genau, also die Art der Belastung hat sich ja total verändert, weil die Arbeitswelt sich ja total verändert hat. Ich will nicht sagen, dass die Menschen früher keine Belastung hatten, sondern die hatten deutliche Belastungen, aber vielleicht andere. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie die Digitalisierung. Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert hat, das merkt ja jeder Einzelne. Also nehmen wir doch einfach mal so einen Büroarbeitsplatz. Auf wie vielen Kanälen die Informationen auf dich einströmen. Das ist das E-Mail-Programm, das ist Teams, das ist Skype, das ist ein Messenger. Ja, dann vielleicht noch Anrufe parallel. Dann hast du übrigens nicht nur einen Laptop, sondern du hast ja noch ein iPad und dann hast du noch ein Handy. Also wir werden mit Informationen beschossen von morgens bis abends. Und wenn wir wollen, natürlich auch noch am Feierabend. Ne, das ist ja eben auch genau das, was sich verändert hat. Eigentlich kann ich immer und überall arbeiten. Permanente Verfügbarkeit. Mhm. So, das heißt, wenn wir nur mal diesen einen isolierten Punkt nehmen, können wir sagen, die Arbeitswelt 1970 im Vergleich zu 2025 ist ja ein himmelweiter Unterschied. Weil 1970, was hatte ich denn da auf meinem Schreibtisch stehen? Eine Schreibmaschine und noch ein Festnetztelefon. Das heißt, die Informationen, die da auf dich eingewirkt haben, das war ein Bruchteil. Mhm. Und alleine dieser Faktor zeigt, wie unterschiedlich die Arbeitswelt ist. Das Thema Arbeitsverdichtung, Fachkräftemangel. Ja, das heißt, Menschen in einem Team von 5 Leuten sind dadurch belastet, dass vielleicht einer in Rente geht, der andere in Elternzeit und es wird nicht nachbesetzt. Ne? Also bin ich in einem Team von 3 Leuten, habe die Arbeit eigentlich zu machen, die früher 5 gemacht haben. Und dann muss man einfach auch sehen, ne, marktpolitische Einflüsse, permanente Effizienzsteigerungen. Also ne, das heißt, es geht ja immer um Leistungssteigerung und das spürt eben auch jeder Einzelne. Das heißt, der Druck ist gestiegen. Bedeutet, psychischer Druck ist für den Arbeitnehmer ein zentrales Thema geworden, in der Art und Weise, wie es 1970 vielleicht nicht der Fall war. Mhm. Natürlich kann ich da auch ein Problem mit meinem Chef gehabt haben und massiv darunter leiden, aber diese psychischen übergreifenden Faktoren, Arbeitsverdichtung, Digitalisierung, eine Verunsicherung, die VUCA-Welt so als Stichwort, das ist schon etwas, was die Arbeitswelt heute sehr deutlich kennzeichnet. Mhm.
Das klingt wie so ein Sturm, in dem man steht und es peitscht einen von allen Seiten entgegen irgendwie und man muss da irgendwie aufrecht durch und sagen, und ich habe auch noch Spaß dabei, ich finde es irgendwie gut, uns alle hier durchzusteuern als Führungskraft, ne? Mein Team durch diesen, ja, teilweise ja Sturm, der uns um die Ohren peitscht. Ja. Wir wissen also heute mehr als früher, dass die Psyche und das psychische Wohl extrem wichtig ist, ne? Sowohl im Team, als Mensch, aber eben auch als Führungskraft. Was ist denn so ein Risiko, wenn ich eben dieses Thema für mich nicht im Blick habe?
Also ich sehe das Risiko einerseits erstmal für die Führungskraft. Also wenn wir jetzt von der Führungskraft sprechen, dann sehe ich das Risiko von der Führungskraft oder Führungskraft selber, natürlich das eigene, die eigene psychische Gesundheit und damit auch die eigene körperliche Gesundheit aufs Spiel zu setzen, wenn ich eben kein Wissen darüber habe, wie ich mich selber auch schützen kann. Du hast es gerade ein schönes Bild aufgemacht mit dem Sturm. Ne? Mhm. Also wenn ich keine gute Form der Selbstführung habe, dann reißt mich der Sturm halt schneller um.
Und das erlebst du ja öfter anscheinend auch. Ne? Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, da gibt es wahrscheinlich unzählbare Beispiele. Und da fällt mir durchaus eine Führungskraft ein, die ich im, Die hatte ich ein Stück weit in einem Coaching, aber kennengelernt habe ich die in einem Teamworkshop. Mhm. Da ging es um eine Teamproblematik, dass die Zusammenarbeit gestört war in dem Team, die Kommunikation nicht gut funktioniert hat, der Informationsfluss nicht ausreichend war. Und ich plädiere immer dafür, wenn ich eben von so einer Teamproblematik erfahre und eine Anfrage an mich gestellt wird, dann plädiere ich immer dafür, Einzelgespräche zu führen. Das heißt, ich möchte nicht nur die Sicht der Führungskraft kennenlernen, sondern ich möchte auch den Blickwinkel der Mitarbeiter aus dem Team kennenlernen, weil ich darüber natürlich wie so eine kleine Erstdiagnose stellen kann, naja, woran hängt es denn eigentlich, ne, dass es da so im Team so knirscht. Und was in diesen Einzelgesprächen sehr deutlich wurde, das war erst gar nicht deutlich über das Vorgespräch mit der Führungskraft. Mhm. Ja. Kannst du dir denken, was das Thema war? Dass natürlich die einzelnen Mitarbeiter eine sehr, sehr hohe Unzufriedenheit hatten mit der Führungskraft. Und zwar mit dem Führungsstil. Ne. Also zu sehen, unsere Führungskraft ist hektisch und fahrig, extrem unter Druck stehend, aber völlig unempfindlich für Feedback. Also die Mitarbeiter hatten durchaus Sorge, dass die Führungskraft sich verrennt und total überlastet ist, haben auch der Führungskraft wohlwollendes Feedback gegeben, aber das wurde nicht gehört.
Wow, aber das kostet ja auch Überwindung.
Ja, und das war eigentlich deswegen, sage ich, das war eigentlich ein ziemlich gutes Team und die waren auch sehr offen, aber das war dann eben ein Punkt erreicht, wo dann auch eine starke Resignation herrschte, ne? Weil das Feedback eben nicht gehört wurde und der Führungsstil dieser Führungskraft bisweilen auch, also es äußerte sich eben so, dass die Führungskraft eben nicht gut für sich selber sorgte, aber eben auch irgendwann nicht mehr gut fürs Team. Das heißt, die Stimmung im Team ist irgendwann gekippt, weil die Führungskraft leider ihren Führungsstil aufgrund der Druckbelastung, und ich finde, man kann es im ersten Schritt manchmal nachvollziehen, weißt du, wenn Ziele gefährdet sind, dann richte ich als Führungskraft meine Aufmerksamkeit nur noch darauf und versuche, ne, das sinkende Schiff zu retten und zu sagen, jetzt muss ich mir jetzt irgendwie hinkriegen. Das heißt, viele Führungskräfte neigen dazu, in so eine autoritäre, sehr direktive Richtung zu gehen und damit den Mensch immer weniger zu sehen. Und das war dann so, dass natürlich die Unzufriedenheit im Team mit der Führungskraft massiv wurde. Also erst hatte man sich nur Sorgen gemacht um die Führungskraft und irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass das Team sich sehr, sehr kritisch äußerte im Hinblick auf das Führungsverhalten, auf das Miteinander und dass wirklich eine schlechte Stimmung im Team dann das Resultat war.
Aha. Und das hast du dann wiederum der Führungskraft gespiegelt?
Ja, beziehungsweise, ja, das ist ja eigentlich gar nicht mein Auftrag. Ne? Das ist immer so die Frage, was ist mein, also worin sehe ich meinen Auftrag? Ich bin ja nicht der Überbringer der Nachricht. Also darüber, so sehe ich mich nicht, sondern ich habe den Workshop so gestaltet, dass ich es ermöglicht habe, dass die miteinander in den Dialog gehen. Und zwar über Erwartungen. Mhm. Also letzten Endes muss doch eine Frage beantwortet sein. Ne? Wenn ich ein Teammitglied bin, dann möchte ich meiner Führungskraft sagen, was ich erwarte, was ich mir wünsche. Also im Prinzip geht es ja um die Frage, was wünsche ich mir von dir, liebe Führungskraft, dass ich meinen Job gut machen kann als dein Mitarbeiter. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ich dir ein Angebot mache. Weil, weißt du, wenn in Teamworkshops jeder sagt, also ich wünsche mir dies und ich wünsche mir das, wo ist dann der gemeinsame Nenner? Das heißt, ich plädiere immer dafür, wenn ich einen Wunsch äußere, dann darf ich auch ein Angebot machen.
Ja.
Und genau darum geht's. Also das heißt, erst den offenen Austausch zu ermöglichen und dann eben Führungskraft und Team in den Dialog zu bringen über Wünsche und Angebote. Ne, was wünsche ich mir von dir, damit ich meine Rolle gut machen kann, als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter? Und was biete ich dir an, damit du deine Rolle auch gut ausüben kannst? Also das ist der Dialog, den ich ermöglicht habe. Und das war auch, ich meine, das, was das Ergebnis eines solchen Workshops ist, dass dann erstmal natürlich vieles freigelegt wird und dann natürlich auch konkrete Vereinbarungen getroffen werden. Ja, also was, wenn das jetzt offengelegt wird, was sind die Vereinbarungen, die wir treffen können und vielleicht auch, welches Versprechen kann ich jetzt auch machen als Führungskraft und sagen, ja, ich habe es verstanden. Ne? Und das Interessante daran war, ne, dass das wirklich ein guter Workshop war, also man auch mit diesen Vereinbarungen aus diesem Workshop raus ist, aber die Führungskraft ihr Verhalten unter dieser Drucksituation nicht gut verändern konnte. Mhm. Ja, das heißt, ich habe dann auch mit der Führungskraft in einem Coaching weitergearbeitet, ne, um konkret auch eine Umsetzung im Alltag zu ermöglichen.
Genau, also es geht dann nämlich eben nicht nur um ihre Performance im Beruf als Führungskraft, sondern das klingt ja nach so einer Selbstführung, die sie an den Tag legen muss. um darauf zu achten, dass sie eben nicht nur verkrampft auf den Job und die Ziele und den Erfolg guckt, sondern dass sie sich auch mal davon loslöst und auch mal leben lässt, aber auch sich selber leben lässt.
Genau.
Oder? Ja, das, also musstest du ja eigentlich raten, kümmere dich eben auch mal um andere Faktoren, die du ja auch in unserer ersten Folge angesprochen hast, nämlich vielleicht mal ein soziales Leben.
Ja, und also weißt du, der Kern ist ja immer die Frage, wie soll das weitergehen? Ne? Also es gibt ja einen Unterschied. Also ich kann kurzfristig, kann ich immer ganz viel investieren, sozusagen, so jetzt, ich arbeite heute Nacht einfach mal durch und schlafe heute nicht, damit ich morgen die Präsentation abgeben kann. Ja. Das kann ich mal machen. Aber wenn das mein grundlegender Stil ist, ne, zu gucken, dass ich alles darauf setze, dass ich meine Aufgaben erfülle und meine Ziele erreiche, aber selbst auf der letzten Rille laufe, weil ich chronisch zu wenig schlafe, nichts esse, Freunde nicht treffe und so weiter, dann geht dieses Spiel nicht lange gut. Ne? Das liegt auf der Hand. Und das ist etwas, ne, um was es dann durchaus ging, mit dieser Führungskraft nochmal zu schauen, also was brauchst du eigentlich, damit du langfristig leistungsfähig bleibst, damit du langfristig deine Ziele erreichen kannst. Also weg von diesem kurzfristigen, ich muss das aber jetzt noch schnell machen, hin zu wie schaffe ich es langfristig auch, meine Ressourcen aufzutanken? Und logischerweise, Jasmin, der Tag hat 24 Stunden. Also man arbeitet dann auch miteinander im Coaching an Fragen, die da eher heißen, okay, was musst du vielleicht auch an Verantwortung mal abgeben? Also ne, diese Führungskraft neigte eben zum Micromanagement. Also das ist eben auch eine Problematik, die das Team ja auch beklagte, zu sehen, was kannst du delegieren, wo kannst du Verantwortung auch mal abgeben, weil du dich eben in den einzelnen Themen so im Detail verrennst, dass du tatsächlich keine Zeit hast mehr ausreichend zu schlafen.
Ja, aber konnte sie das in so einer Extremsituation, psychisch sage ich jetzt mal, weil sie war ja offensichtlich sehr überfordert, ne, überhaupt noch benennen, was sie braucht, um wieder auf eine andere, bessere Spur zu kommen?
Genau, also das ist ganz oft immer so die Frage, an welchem Level geht man in ein Coaching? Ne? Ja. Also letzten Endes, so ein Burnout entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Es gibt durchaus schon sehr problemhafte Zustände. Da sind wir wirklich in einer starken, ich sag mal, in einer erheblichen Frustrationsphase, wo viele Lösungsversuche schon nichts gebracht haben. Natürlich ist es an solchen Stellen echt schwierig, dann Hebel der Veränderung zu vollziehen. Und ich muss dann immer natürlich auch als Coach schauen, wer kann denn da eine Unterstützung sein? Also vielleicht nochmal die Führungskraft der Führungskraft mit ins Boot zu nehmen, ne, zu fragen, ne, also wie ist Entlastung möglich? Oder auch nochmal das Team mit reinzunehmen, das kann durchaus sein. Also in dem jeweiligen Fallbeispiel stellte sich das aber tatsächlich als zielführend raus, dass die Führungskraft selber, weil sie war zwar sehr stark belastet, aber sie war noch in der Lage, in so eine Lösungsorientierung zu kommen. Also das war die Stärke dieser Person durchaus über diese Reflexion. Also für mich war das so der Schlüssel, das war so dieses langfristig, kurzfristig. Mhm. Ne, kurzfristig macht deine Methode Sinn, liebe Führungskraft, langfristig macht sie keinen Sinn. Und das zu verstehen und dann auch wirklich zu gucken, wie kann ich Zeiten frei bekommen, da wirklich mit der Führungskraft wirklich, wir haben uns den Alltag angeschaut und wirklich geguckt, ne, welche Aufgaben sind wie delegierbar, welche Fenster können wir schaffen, musst du an den ganzen Meetings eigentlich teilnehmen, an denen du teilnimmst, oder könnte es nicht auch funktionieren, dass du mal das Meeting hier skippst oder vielleicht auch einen Mitarbeiter hinschickst? Also die Frage war ja, wie gewinnst du mehr Zeit, damit du die Zeit nutzen kannst, um dich mit Energie aufzutanken. So, also das war die Grundfrage.
Privat. Also für dich privat, genau. Damit du einfach abschalten kannst vom Job.
Genau, also nicht zu sagen, wie kriegst du mehr Zeit, damit du die nächste Aufgabe noch machen kannst, sondern wie kriegst du Zeit für dich und für mehr Ruhe und für mehr Entspannung. Ne? Zu sagen, was brauchst du denn eigentlich, um dich mit Energie aufzutanken? Und das konnte diese Führungskraft schon klar benennen. Sie hat es nur vernachlässigt. Ne?
Ja, das ist ja schon mal gut. Ne? Also wenn man das benennen kann, ist das ja schon mal ein erster Schritt. Also du gehst dann hin, du dröselst auf, du guckst, wie kann man Sachen vielleicht delegieren, Lücken schaffen. Und das zeigt ja aber irgendwie, dass so eine mentale Gesundheit nicht nur Privatsache ist. Ne? Weil man sagt ja eigentlich immer, nein, du bist doch hier im Job. Ja, da haben doch private Sachen oder Befindlichkeiten eigentlich keinen Platz.
Ja.
Habe ich auch ganz lange gedacht, da hast du mal einen schlechten Tag. Das soll aber keiner merken.
Ja. Es war ja auch eine ganze Zeit.
Das kriegt man mal hin, das kriegt man auch zweimal hin. Und das muss ja auch nicht jeder mitkriegen, wenn man überfordert ist. Und man sagt ja im Zweifel auch eher, und vielleicht gerade, wenn man erfolgreich ist, das schaffen wir schon, das kriegen wir schon hin. Und in Wahrheit merkst du aber, wie es dich dann schon erdrückt.
Ja, Genau. Und ich meine, das war ja auch eine lange Zeit, weil wir gerade von 1970 geredet haben. Das ist so diese Trennung privat und beruflich. Ne? Also da hast du so eine Idee, als wären das zwei Persönlichkeiten. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, du sagst es ja gerade selber. Also ne, wenn du eine massive Problematik im Privaten hast, dann lässt du die ja nicht vor der Bürotür. Also dann, das macht dich ja aus. Das heißt, wenn du als Mensch belastet bist durch irgendeine private, sagen wir mal, Trennung oder vielleicht durch eine Krankheit eines geliebten Menschen, was auch immer, na, dann ist das Fass, mit dem du da morgens in den Tag startest, wenn man sich wie so ein Fass vorstellt, so ein Stressfass, was sich so im Laufe des Tages füllt, das Fass ist ja schon voll, bevor der Tag startet. Da braucht's nicht viel, da läuft dein Fass über. Mhm. Das heißt, wir nehmen Privates mit in den Beruf und gleichzeitig ist es ja auch umgekehrt so, dass wenn wir massive Belastung am Arbeitsplatz haben, eben auch im Privaten dann belastet sind, weil uns irgendwie, keine Ahnung, die Angst umtreibt, vielleicht durch eine Restrukturierung unsere Stelle zu verlieren. Das parke ich doch auch nicht vor der Haustür oder vor der Wohnungstür. Ne? Dann nehme ich dieses Thema halt auch mit. Und deswegen ist diese Trennung eine nette Idee, aber wir reden hier von Menschen, deshalb faktisch nicht möglich.
Da müsste dann schon ein Roboter da stehen höchstwahrscheinlich und das Ganze übernehmen. Okay, das heißt also, das ist eigentlich nicht trennbar, auch wenn vielleicht viele sagen, ach, mein Job lenkt mich auch ab.
Ja,
von all dem
total.
Hassel, den ich vielleicht zu Hause habe, in einer unglücklichen Beziehung oder mit einer pflegebedürftigen Mutter oder so. Da gehe ich lieber arbeiten und lade mir noch ein Schippchen drauf.
Ja, aber vielleicht ist das ja sogar so. Ne? Das kann ja wirklich sein, dass du einen Job hast, der dir vor allem Erfolgserleben ermöglicht und wo du total nette Kollegen hast und wirklich sagst, so, mein Job tut mir gut. Mhm. Und das hilft ja auch. Deswegen lass uns vielleicht auch nochmal an der Stelle festhalten, dass Arbeit ja erstmal eine grundlegende, ist ja auch ein Schutzfaktor. Also Menschen, die eine Arbeit haben, wo sie wirksam sein können, ihre Kompetenzen einbringen können, die haben eine bessere psychische Gesundheit als die, die arbeitslos sind. Also es wäre ja sonst, also wir wollen ja Arbeit ja nicht an den Pranger stellen und sagen, Arbeit ist immer Stress, und überhaupt nicht. Gerade Führungskräfte lieben ihre Arbeit und lieben es, wirksam zu sein, Stärken einbringen zu können, Verantwortung zu übernehmen, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, und es ist auch etwas ganz, ganz Gesunderhaltendes.
Also heißt aber auch hier die Herausforderung nicht, reiß dich in jedem Fall immer zusammen, sondern achte auf deine psychische Gesundheit als Führungskraft.
Ja, genau. Und das ist immer so die Frage, also grundlegend ist es wichtig, wenn ich ne, psychische Gesundheit mal so als Überschrift nehme. Was ist das? Psychische Gesundheit entsteht ja über, im Prinzip, der Kern ist für mich dieses, die Selbstwirksamkeit zu sehen, ich tue was und ich bewege was. So, als Führungskraft, also ganz viele Führungskräfte haben ein hohes Selbstwirksamkeitserleben, aber das kann ja auch angekratzt sein über irgendeine Problematik, die am Arbeitsplatz vorherrscht. Es kann aber auch angekratzt sein über irgendeine Problematik, die im Privaten vorherrscht, ne? Dass du sagst, mir geht's überhaupt nicht gut, ich fühle mich überhaupt völlig unausgeglichen. Und das, was es eben braucht, ist durchaus diesen Blick auf sich selbst und die Frage, wie gehe ich jetzt unter der Belastung eigentlich mit mir um? Was ist denn jetzt ein zielführendes Verhalten für mich? Und wenn da jemand ist, der sagt, du, mir hilft es jetzt total, mich abzulenken mit meiner Arbeit, weil ich einfach merke, ja, ich habe da meine Erfolge und ich bin mit meinem Team zusammen, da fühle ich mich wohl, dann hört sich das nach einer guten Strategie an. Und genauso mag es auch jemanden geben, der sagt so, oh nee, ich merke, ich kann das gerade gar nicht vor der Haustür lassen. Vielleicht macht es dann Sinn, mit dem Team darüber zu sprechen und zu sagen, hier, ich habe ein Thema gerade, mir geht es gerade überhaupt nicht gut, ne, um Verständnis zu bitten. Also so das Thema Offenheit schafft ja eine unglaubliche psychologische Sicherheit, wenn eine Führungskraft in der Lage ist, darüber zu sprechen, zu sagen, hier, mir geht's gerade nicht gut. Ich bitte da auch irgendwo um Nachsicht. Ich brauche da auch euer Verständnis. Und das macht psychische Gesundheit am Arbeitsplatz aus, wenn die Führungskraft selber darüber sprechen kann, ohne zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich ein Weichei. Sondern die Stärke zu haben, mentale Gesundheit und die Psyche zum Thema zu machen.
Ja. Das heißt, auf sich selber achten. Und diese persönliche Grenze sieht bei jedem ja auch anders aus. Die Alarmglocken schrillen ja nicht bei jedem am gleichen Punkt. Was sagst du, ist so ein Warnfaktor, ein Alarmfaktor? Wann sollte ich merken, oh, jetzt kippt's gerade?
Das finde ich eine super Frage, die du mir gerade stellst, weil das genau der Punkt ist, an dem es ja oft hängt. Ne? Also das heißt, was brauche ich? Ich brauche eine gute Wahrnehmung von mir selber. Und das ist etwas, was im Stresserleben tatsächlich ausgeschaltet ist. Weil wenn man mal so eine kleine Zeitreise macht und sich überlegt, ja, der Urzeitjäger, ne, wenn da der Säbelzahntiger kam, Gefahr, dann geht die Aufmerksamkeit ja nur zu dem Gefahrenreiz, also zu dem Säbelzahntiger, und es geht ja nur um eins, ich muss raus aus der Situation, fight or flight. Ne? Also eine Angriffs- oder ein Fluchtverhalten, was jetzt in Gang gesetzt wird über die Stressreaktion. So, wenn ich das jetzt übertrage auf das heutige Business, wir hatten vorhin das Beispiel oder beim letzten Podcast das Beispiel Deadline-Verkürzung, dann ist es ja so, wenn ich die Deadline verkürzt bekomme, dann ist das ein kleiner Säbelzahntiger. Ne? Also ich werde ja genauso in Gefahrmodus gesetzt. Das heißt, meine Aufmerksamkeit geht jetzt auf die unerledigte Aufgabe. Also ich muss jetzt ja meine ganze Kraft und Energie da reinsetzen, dass ich die Deadline doch erfülle. Und was kriege ich nicht mit? Wie es mir geht.
Ja, weil man mit Rennen beschäftigt ist. Ne?
Genau. Und das ist das Gefährliche, dass wir unter Stress mit der Aufmerksamkeit nicht bei uns sind. Und wenn du mich fragst, was braucht's und was wäre vielleicht auch wirklich etwas, was ich so als zentrale Empfehlung meinen Hörern mitgeben kann, dann ist es für mich immer wieder innehalten. Ja, ich rede hier nicht von 5 Minuten. Ich rede hier von 3 Atemzügen. Innehalten und sich einfach mal die Frage stellen, wie geht's mir denn gerade? Weil wenn wir uns selbst aus dem Blick verlieren und sich das verselbstständigt, dann kommt es oft zu diesen stressbedingten Überforderungszeichen. Ne, weil du hast mich ja gerade gefragt, woran merkt man es? Naja, wenn du es erst merkst, wenn du nachts nicht mehr schläfst und Herz-Kreislauf-Probleme hast und Versagensängste dich plagen, dann hast du viel davor nicht mitbekommen. Ne? Das bedeutet, das ist für mich eine ganz wertvolle Empfehlung zu sagen, innehalten, haltet inne, nehmt 2, 3 tiefe Atemzüge, das aktiviert euren Parasympathikus, das ist ja der Gegenspieler vom Sympathikus, das ist ja das Aktivierungs- und Stresssystem. Und das, was wir brauchen, genau, einmal tief durchatmen, ist der aktivierte Parasympathikus. Ja. Ne? Und das ist eben etwas, was wir oft nicht im Blick haben. Und das ist etwas, was ich vielen Führungskräfte empfehlen möchte, innehalten, einmal kurz atmen, mit sich selbst verbinden, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Auch wenn der Stress da ist und gerade weil er da ist.
Ja, das klingt nach Achtsamkeit, ne? Also auf sich selber achten, auf sein Team achten, auf seine Mitmenschen achten. Auch wenn ich das Wort eigentlich gar nicht mehr so sehr mag, weil das so ein Übergebrauch ist. Aber was ich und ich hoffe auch ihr mitnehmt aus diesem Podcast ist, dass gesunde Führung immer auch mit gesunder Selbstführung beginnt. Und dass mentale Gesundheit eben nicht Privatsache ist. Dankeschön, Miri.
Danke auch, Jasmin.
So, und solltet ihr konkrete Fragen haben, Anregungen, einen speziellen Fall vielleicht bei euch auch auf der Arbeit, dann meldet euch doch sehr gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse findet ihr hier unten eingeblendet. Miri, sag sie bitte auch nochmal.
kontakt@dr-fritsch-kümpel.de.
Freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wer führen will, muss hören. Der Healthy Leadership Podcast mit Jasmin Pur und Dr. Miriam Fritsch-Köppel.